was soll ich sagen, eine Aktivistin, die uns ein wenig erzählen wird, dass es vielleicht gar nicht so abstrakt ist, was unser sehr verehrter noch Innenminister sich an Überwachungsmaßnahmen überlegt, die er gerne umgesetzt hätte, dass es nicht so abstrakt ist in der konkreten Auswirkung im alltäglichen Leben. In diesem Sinne einen kräftigen Applaus für Paskoda.
Jetzt ist wieder aus. Ja, hi. Genau, ich bin die Paskoda. Ich erzähle heute ein bisschen was über das Überwachungspaket und würde dann ganz gern auch zum Ende in einen Dialog mit euch treten, damit man dieses Ganze, ihr hört es einfach nur zu und sitzt da und wartet, dass die Zeit vergeht, ein bisschen aufgebrochen wird. Genau, Titel: Leben in Zeiten des Überwachungspakets. Wir haben da ein Foto von Ende Jänner. Es war arschkalt, es war windig. Trotzdem haben sich spontan einige Leute gefunden, die sich rausgestellt haben an den Ballhausplatz und dort an einer Demo teilgenommen haben gegen das Überwachungspaket. Warum? Für die, die es noch nicht nachvollziehen können, die Idee ist, dass ihr es dann am Ende versteht, spätestens. Ich würde gern zu gewissen Sachen eine kurze Baseline etablieren. Das große Problem mit Überwachung ist nämlich, das sind neben sogenannten Anpassungseffekten, zu denen ich später komme, zum Beispiel False Positives. Also in meiner Abstract-Beschreibung steht halt drinnen auch Menschen, die unverdienterweise sozusagen überwacht werden. Das sind sogenannte False Positives. Die basieren meistens darauf, dass quasi ein Vorurteil im Code verankert ist oder im Learning Set, wenn wir von Machine Learning reden. Ebenfalls in meinem Abstract drinnen dieses unpolitische Menschen. Ja, was, inwiefern betrifft eigentlich Überwachung unpolitische Menschen? Weil das ganze Wording vom Innenministerium ist im Normalfall, es geht um Terror, es geht um Sicherheit und was in den Medien dann meistens rüberkommt, ist, die Leute, die sich politisch engagieren, die haben dann ein Problem. Aber die unpolitisch sind quasi, denen geht es ja okay, die haben ja nichts zu verbergen sozusagen. Rosa Luxemburg hat es so schön gesagt, unpolitisch sein heißt politisch sein, ohne es zu melken. Was man nämlich damit macht, wenn man unpolitisch ist, ist einfach dem Status quo zuzustimmen. Wenn man jetzt zum Beispiel bei Wahlen, blödes Beispiel, aktuelles Beispiel, nicht wählt, dann stimmt man der Mehrheit zu. Automatisch, rechnerisch. Wichtiges Thema ebenfalls, was man im Kopf behalten muss, wenn wir über Überwachung reden und dann auch über Effekte von Überwachung, sind Machtgefälle. Das heißt, manche Informationen ist überhaupt kein Problem, wenn meine Mitbewohnerin zum Beispiel hat. Meine Mitbewohnerin und ich agieren auf Augenhöhe. Aber dieselben Informationen, wenn mein Arbeitgeber hat oder mein Professor auf der Universität oder der Innenminister, dann sind das komplett andere Machtgefälle und können für mich sehr viel mehr Risiko darstellen. Ja, und dann noch das Überwachungspaket, für die, die es nicht mitgekriegt haben. Grafik vom Epicenter. Die Dinge, die im Überwachungspaket drinnen waren, der Großteil davon ist jetzt erfolgreich verhindert, aktuell noch. Mal schauen, was sich dann die bald neue Regierung überlegt. Zwei Sachen sind tatsächlich beschlossen worden, und zwar schon vorher. Das heißt, wir hatten da diese staatliche Spionagesoftware zum Beispiel drinnen, den Bundestrojaner. Da war das Thema, dass zum Beispiel WhatsApp überwacht werden soll, Kommunikation über zum Teil verschlüsselte Kanäle. Wir haben gerade vorher schon gelernt, Verschlüsselung, die Idee ist eigentlich, dass es niemand lesen kann. Ja? Und jetzt will auf einmal der Staat for the greater good die Daten lesen können. Einschränkung des Versammlungsrechts haben wir jetzt schon das Problem, dass es, was sind es jetzt, 72 Stunden Anmeldefrist für eine Demo, das heißt, so eine spontane Demonstration wie im Jänner ist schon gar nicht mehr möglich. Die Demo im Jänner ist innerhalb von 24 Stunden auf die Beine gestellt worden. Es ist jetzt schon nicht mehr möglich, wenn Pläne von einem Ministerium so kurzfristig erst bekannt werden, nur knapp vor einer Nationalratssitzung, dann kann die Öffentlichkeit schon die Versammlung dazu nicht mehr anmelden. Und Einschränkung der Meinungsfreiheit, dieser Staatsfeinde-Paragraph ist sowieso auch ein bisschen problematisch, weil was passiert jetzt eigentlich, wenn ich mich zusammenrott sozusagen mit ein paar Bekannten und sage, nur eigentlich findet man ziemlich blöd, was gewisse Parteien machen, machen wir was dagegen? Dürfen wir das überhaupt noch? Und dieses dürfen wir das überhaupt noch, ist das große Problem. Die Auswirkungen von Überwachung sind nämlich, also da sind wir dann bei Foucault, einem Philosophen aus den 70er Jahren, die Auswirkungen von Überwachung sind, die haben so einen Anpassungseffekt. Ja, bevor dass ich jetzt da irgendwie ungut angegangen werde, lasse ich das lieber. Gutes Beispiel, wie viele Leute mit Schal bis zur Nase habt ihr in letzter Zeit in Wien gesehen, egal wie kalt oder windig das es war? Mindestens eine und die hat eine Anzeige gekriegt, ganz genau. Das ist der Punkt. Ja, wenn man jetzt, also ich merke es bei mir selber, wenn ich jetzt auf die Straße gehe, mit dem Schal hochgezogen, was ich mache, weil ich einfach das Gefühl ganz angenehm finde, dann schaue ich mich schon ganz nervös um, ob irgendwo ein Kopf auf der Straße ist, der mir dann blöd angehen kann, deswegen, was de facto illegal ist, wenn es nicht kalt genug ist. Das ist so ein Anpassungseffekt. Was ebenfalls passiert, also das ist so eine Selbstzensur, die passiert. Ja, es wird vom Gesetzgeber oder von irgendeiner anderen Stelle wird vorgegeben, was legal ist, was illegal ist und man passt sich natürlich automatisch an. Das ist ganz okay in manchen Bezügen, also Menschen umbringen ist tatsächlich uncool, dass es da ein Gesetz gibt, das Leute davon abhält, das zu tun, top. Dass es jetzt ein Gesetz gibt, das Leute davon abhält, mit einer Sturmhaube rum oder mit einem Schal rumzulaufen, weil ihnen zu kalt ist, weniger geil. Und genau, Auswirkungen von Überwachung, das Bild, das ich da habe, das ist ein Panoptikon, beziehungsweise ein tatsächlich existierendes Gefängnis. Das Panoptikon ist das Modell dafür. Jede von den Zellen, die man da sieht, ist von der Mitte aus einsehbar. Wir haben in Wien was Ähnliches, der Narrenturm ist ähnlich konzipiert, da gibt es auch so dieses Überwachungsding in der Mitte. Man braucht extrem wenig Wachpersonal und sieht in jede Zelle zu jeder Zeit rein. Die Idee dahinter war, das Ganze einfach effizienter zu gestalten. Die Zellen sind auch ständig beleuchtet, beziehungsweise man kann sie ständig beleuchten, wenn man das möchte, damit man wirklich zu jeder Tages- und Nachtzeit bei jeder Person reinschauen kann, was sie so macht. Foucault benutzt das dann als Sinnbild für die Gesellschaft, in der halt immer mehr Dinge ständig sichtbar sind. Diese leichte, ständige Überwachungs-, dieses Gefühl, die ganze Zeit gesehen zu werden quasi. Ein paar halbwegs aktuelle Beispiele, die einige von euch wahrscheinlich kennen, von jetzt nicht Überwachung, sondern Daten, die irgendwie, weil es geht noch nicht nur um das Thema Überwachung an sich durch den Staat, sondern schwierig ist halt immer diese Datenaggregation. Das macht nicht nur der Staat, machen auch Unternehmen und da können dann Dinge schiefgehen. Beispielsweise dieser Fall von vor ein paar Jahren, wo die Familie von einer jungen Person, von einem Teenager rausbekommen haben, dass der Teenager schwanger ist, weil auf einmal Werbung zugeschickt worden ist, weil der Händler festgestellt hat, auf Basis von Einkäufen, die in letzter Zeit getätigt geworden sind, dass der Teenager schwanger ist. Also dieses Outen von Informationen, das ist so dieses klassische, ich habe ja nichts zu verbergen, ich benutze eine Kundenkarte, da kriege ich dann meine Punkte dafür und das ist jetzt no big deal, was ich für Sachen einkaufe. Diese Schwangerschaft hat der Teenager eigentlich verheimlichen wollen. Und was da dann halt für Repressionen rauskommen von Seiten der Familie, ist dann halt auch ein Thema, das man sich mal überlegen muss. Was auch passiert, Facebook outet oder hat geoutet Menschen, die nicht dem heteronormativen Standard entsprechen. Das heißt, die nicht in monogamen Beziehungen leben, die trans sind, schwul, lesbisch, was auch immer. Durch diese Stories, Person XY ist zu Gruppe Queers in Vienna hinzugefügt worden, zum Beispiel. Ja, und auf einmal sehen, also da kann ich selber meine Privatsphäre-Einstellungen noch so genau regulieren, was meine Arbeitskollegen sehen, was meine Familie sieht, Auf einmal poppt diese Meldung bei denen auf, weil es keine Daten sind, die ich selber gepostet habe. Und Facebook denkt sich, das könnte ja interessant sein, weil die Leute haben miteinander zu tun. Vielleicht passt es da ja dazu. Pokémon Go, da sind wir dann bei diesem Bias. Ja? Pokémon Go, dieses Spiel, wo man durch die Gegend läuft, Pokémons fängt. Kann man schon machen, überall, theoretisch kann man spielen. Es gibt halt Erfahrungsberichte von schwarzen Amerikanern und Amerikanerinnen, die sich da halt nicht so wohl fühlen dabei, weil sie dann halt durch Gegenden spazieren und ein quasi auffälliges Verhalten an den Tag legen, wo es dann, ich weiß nicht, ob es tatsächlich zu Polizeieinsätzen kommen ist, es gibt aber so diverse Leute, die gesagt haben, sie haben das dann wieder gelassen, weil sie eben die Befürchtung gehabt haben, und da sind wir dann bei der Selbstzensur, wenn irgendwer sich denkt, die Person passt nicht in diese Nachbarschaft und die hatscht jetzt zum dritten Mal in diesem Eck vorbei, weil sie immer nur diesen scheiß Pokéstop sucht, dann kann es relativ schnell zu einem Polizeieinsatz kommen. Und was bei einem Polizeieinsatz gegen schwarze Amerikaner sehr oft passiert, ist dann halt eher extrem. Und eine vierte Story, die ich gefunden habe, waren Schulen, die Laptops ausgeben haben, wo man sich denkt, hey, voll cool, gerade für Kinder aus Familien, die wenig Geld haben, die können dann ihre Hausaufgaben machen, die können Zeug googeln, die haben Zugang zu Technologie, was sie brauchen, damit sie die Schule bewältigen können. Und dann stellt sich raus, dass die Schule Zugang zu diesen Laptops hat, also Remote-Zugang zu den Webcams zum Teil. Was nicht, ist dann wieder dieser Punkt, ich habe ja nichts zu verbergen, aber also, was man so vorne am Laptop macht, muss jetzt nicht unbedingt sein, dass das die Schule sehen muss. Und wenn der Laptop da aufklappt, da im Schlafzimmer steht und Richtung Bett und so, ne? Gerade bei Jugendlichen Riesenproblem, weil dann halt auch noch die Minderjährigkeitsstufe auch noch, also abgesehen davon, dass es generell scheiße ist, dann auch noch bei Jugendlichen im Schlafzimmer irgendwie eine Kamera stehen zu haben, ist dann halt extra problematisch. Genau, und da waren wir jetzt bei diesem, also dieses Beispiel mit der Kundenkarte ist zum Beispiel, ist schon ein gutes Ding zu Secondary Use. Das ist dann nämlich das, was dann gerade bei Überwachungspaket ein Riesenproblem ist, meiner Meinung nach, weil der Staat hat jetzt schon Zugriff auf massiv viele Daten von uns. Wenn dann nur die ganzen Geschichten, die im Überwachungspaket drinnen sind, auch nur dazukommen, dann sind es zusätzliche Daten. Zum Beispiel diese Vernetzung von privaten Kameras, die der Innenminister gefordert hat. Ja? Da haben wir auf einmal jede Menge Überwachungskameras, die irgendwo Daten aufzeichnen, und das soll alles zusätzlich zusammengefasst werden, damit man da die Bilderkennungssoftware drüber laufen lassen kann, die jetzt umso besser und störungsfreier funktioniert, weil niemand mehr mit einem Schal im Gesicht rumläuft. Jo. Genau, Secondary Use. Die Daten werden mit Einverständnis für einen gewissen Nutzen gesammelt, werden dann aber für einen anderen Nutzen reused, also wiederverwendet, und das womöglich dann ohne Einverständnis der Nutzer und Nutzerinnen. Das kann positiv sein, zum Beispiel viele Universitätskliniken machen Studien, das heißt, wenn man dort Patient, Patientin ist, dann werden die Daten anonymisiert, verwendet für Studien, für gewisse Dinge. Voll gut, weil, also theoretisch gut, weil greater good und sowas, Forschung, problematisch dann, wenn die Daten irgendwie leaken. Und es ist auch schon passiert, dass Krankenhäuser die Daten zum Beispiel anonymisiert haben, rausgegeben haben, und Versicherungsdienstleister dann zum Beispiel, die haben dann die Möglichkeit, diese Daten zu de-anonymisieren. Die haben die entsprechenden Datensätze, um das zu matchen, und haben dann auf Deutsch die ganze Krankengeschichte von den Leuten, inklusive aller Details, die ihnen vorher gefehlt haben. Und da sind wir jetzt an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich versuche das, deswegen ist das ein Meeting und kein Talk. Secondary Use, was für Beispiele fallen euch ein? Vor allem jetzt eben Daten, die der Staat sammeln kann, die es jetzt schon gibt. Wie können die verwendet werden? Aber auch, also eben weil wir vom Überwachungspaket reden, Staat, aber auch wenn auch andere Sachen einfallen. Ich hätte doch gerne ein bisschen. Jo.
Ja, eines der ersten Dinge in Bezug auf den Staat gefällt.
Mikro kommt, voll gut.
Eines der ersten Dinge, was mir in Bezug auf den Staat einfällt, ist natürlich die Sache, stellen wir uns vor, jetzt gibt es eine politische Situation, eine Partei, mit der ich nicht einverstanden bin, oder es gab es davor oder danach, spielt keine Rolle, wann genau, ich engagiere mich und danach wird die neue politische Partei, die nicht in meinem Meinungsbild entspricht, diese Daten alle bekommen und kann dementsprechend Leute unterschiedlich behandeln, je nachdem, ob sie ihnen vorher positiv oder negativ gegenüber gestanden haben.
Genau. Gutes Beispiel, es hat jahrelang in Kärnten die Ulrichsberg-Gedenkveranstaltung gegeben. Die gibt es, glaube ich, theoretisch immer noch, es kommt nur keiner mehr. Leute, die dort Demos angemeldet haben, sind natürlich in einem gewissen Register gelandet. Ja? Weil du als Demo-Anmelderin sowieso immer beim Innenministerium deine Demo anmeldest, aber es gibt halt so gewisse Demos, da wird ein extra Flag gesetzt, so in die Richtung. Ja, und jetzt kommt eine Partei, deren Mitglieder sehr gern, sehr oft dort sichtbar waren, womöglich in der Bundesregierung und kriegt womöglich das Innenministerium. Wäre genau so ein Fall, ja. Voll. Weitere Ideen?
Also jetzt weniger mit dem Staat zu tun, aber als Beispiel, wenn zum Beispiel ein verheiratetes Paar ist und sie sagt, ja, ich würde mich eigentlich gern scheiden lassen, googelt Scheidungsanwälte und dann wird das plötzlich vielleicht auf einem irgendwo dann Werbung angezeigt, aber dann auch für eben zum Beispiel den Mann.
Ja, genau.
Und dann findet er das raus, kann natürlich auch fatale Folgen haben.
Gemeinsames Nutzen von Geräten zum Beispiel, ja voll. So ein bisschen die ganz extreme Variante haben die Nazis geführt. Also es hat 1936 eine Volkszählung in den Niederlanden gegeben, wo auch erfasst worden ist, Bürger, Bürgerinnen, die jüdisch sind. Es hat dann aus der Bevölkerung die Forderung gegeben, die Daten doch bitte zu löschen. Dem ist nicht nachgekommen worden. Und entsprechend war das natürlich dann leichtes Spiel, die jüdische Bevölkerung zu verfolgen. Gleiches mit Verzeichnissen, die es immer wieder gegeben hat von Personen, die schwul oder lesbisch sind. Die werden dann auch sehr gern benutzt. Also theoretisch ja, weil man aufpassen muss, die haben eine höhere Prävalenz für gewisse Krankheiten oder was auch immer. Und die nächste Regierung, der dann aber Schwule und Lesben nicht in den Kram passen sozusagen, nutzen die Daten dann natürlich ganz anders.
Na, was heute auch schon thematisiert wurde in einem anderen Kontext, ist natürlich die Möglichkeit, Daten, die man mal erfasst hat, dann auch später dafür zu nutzen, dass man sagt, okay, ich kann zum Beispiel Leute ganz spezifisch aufgrund ihrer Vorgeschichte ansprechen mit unterschiedlichen Informationen, also dem einen das erzählen, dem anderen das erzählen oder das vorenthalten oder jenes vorenthalten.
Genau, da hat es jetzt das Who Targets Me Projekt gegeben im Vorfeld von der Nationalratswahl, wo die Frage war, wer macht dieses Targeting mit gewissen, also welche politische Partei schaltet was für Anzeigen bei Leuten, die was für Profile quasi haben in Social Media. Also je nachdem, wie du sagst, je nachdem quasi, was meine Einstellung zu einem gewissen Thema ist, kriege ich dann von Partei XY die Variante von Aussage oder halt die Variante von Aussage. Ja, wir sind für Überwachung, na, sind wir nicht, weil es ist technisch nicht möglich. Wahlweise. Drawing a blank. Ich wollte mehr Beispiele bringen. Genau, was halt auch noch ein großes Thema ist, weil man halt ganz am Anfang habe ich auch gesagt, es gibt halt in der öffentlichen Meinung oft dieses Ding, ja, es gibt halt Leute, die sollte man überwachen, weil die sind gefährlich. Was dann halt oft passiert, ist dann dieses Targeting by Connection. Das heißt, Leute, die mit überwachten Personen in Kontakt stehen, werden auch mit überwacht. Wissen tut es niemand davon. Und oft einmal reichen da schon ganz, ganz simple Sachen aus. So quasi, man war mehrfach auf derselben Veranstaltung. Das heißt, Menschen, die regelmäßig zu Chaos-Events gehen oder zu, keine Ahnung, ja, Chaos-Events sind eigentlich eher ein gutes Beispiel. Das sind jede Menge Hacker. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person, ich meine, am Kongress sind 10.000 plus Leute, ja, das heißt, dass sie tatsächlich irgendjemandem über den Weg läuft, der eine Zielperson ist, ist relativ niedrig, aber immer noch hoch genug, weil höher als in der Gesamtbevölkerung, und deswegen kann es dann passieren, dass ich bereits mit überwacht werde, irgendwo, einfach weil ich womöglich mal jemandem irgendwo über den Weg gelaufen bin. Da war noch ein, ja, voll.
Hallo, also was mir noch einfällt, ist jetzt zum Beispiel Facebook, da werden die Daten ja jetzt zunehmend von Versicherungen auch genutzt. Also wenn du nicht deine Facebook-Daten hergibst, dann kriegst du nicht den tollen Versicherungstarif, mit dem wir dann berechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass du krank wirst oder unsportlich bist, etc. Das ist ja auch so ein Ding, also da sammelt man quasi die Daten auf Facebook und dann sind sie da. Und dadurch, dass sie da sind, haben sie einen politischen Einfluss und Facebook und Versicherungsunternehmen beschließen, ihre Policy zu ändern und anzupassen. Das ist eigentlich auch so ein Beispiel, oder?
Ja, da sehe ich dann auch dieses Ding, das es schon seit mehreren Jahren gibt, dass Arbeitgeber in den USA bzw. der Grenzschutz inzwischen auch schon Passwörter für die Social Media Accounts will, um sich die Social Media Accounts mal anschauen zu können, auch mit der Innensicht quasi, weil man ja lenken kann, bei Facebook ziemlich granular sogar, wer was sehen darf. Und ja, da kann dann eben auch sehr gut gefiltert werden auf Basis von politischer Einstellung oder sexuelle Orientierung, passt man oder passt man nicht, ob ich die Person dann einstelle.
Hallo, ja? Ich möchte bitte auch eine kleine Anmerkung, Anregung machen. Aus dem Grund, weil der Kollege jetzt gerade Facebook erwähnt hat und Daten sammeln und so. Wir wissen alle, das Melderegister ist mit der GIS oder mit dem ORF, mit den ORF-Gebühren praktisch verbunden. Das heißt, die Daten, die das Melderegister sammelt, landen auch bei anderen Betreibern. Gleichzeitig kann ich mir gut vorstellen, dass auch, haben das einige Leute im Kopf, es gibt auch eine Stelle am Meldezettel Religionsbekenntnis. Ist das potenziell so ein Targeting Point, wenn man sagt, ja gut, da steht irgendwie gar nichts drin oder steht vielleicht gerade ganz aktuell in der heutigen Zeit, man ist Muslim drin, dass man das dadurch der Staat targetet, daraufhin, ist das denkbar?
Denkbar ist viel, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Was aber schon, der Gabriel hat anscheinend eine Antwort, was aber schon auch ist, wenn du jetzt zum Beispiel transatlantisch in die USA einreisest, du bist männlich in einer gewissen Altersgruppe, hast nicht weiße Hautfarbe, potenziell noch einen Vollbart und hast aus welchen Gründen auch immer die Idee gehabt, das vegetarische Menü zu wählen. Ja, dann steigt dein Score und die Wahrscheinlichkeit, dass du den Special Pat-Down kriegst, halt massiv an.
Ja, also ich würde sagen, es ist momentan mit diesem Predictive Policing und Pre-Crime und diesen ganzen Dingen, ist das schon ein großer Diskurs. In den USA wird das ja schon eingesetzt und wurde schon rassistischen, also bei Gerichtsverhandlungen vorherzusagen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass man nochmal straftätig wird, und da wurde nachgewiesen, dass das einen rassistischen Bias hat, also dass du, wenn explizit oder implizit, also zum Beispiel durch die Schulen, in die du gegangen bist, da gibt es ja Segregation, dass da dann quasi Benachteiligung da ist. Da gibt es schon viele Papers dazu und das wird gerade auch heiß diskutiert. In Deutschland wird Predictive Policing teilweise zum Beispiel schon eingesetzt. Jetzt nicht in Gerichtsfällen, aber zur Vorhersage, in welchen Regionen Polizei positioniert wird. Und ja, da hast du natürlich diese Grenzen drin. Also was mir jetzt aktuell auch noch einfällt, jetzt nicht zu Regierung, aber zu diesen Untersuchungen, zu diesen Versuchen, Hasskommentare zu entdecken. Da hat Google ein System gebaut. Meines Wissens nach, das ist so 2-3 Wochen, habe ich da zumindest einen Vortrag noch dazu gesehen, da war das angeblich noch so, dass zum Beispiel das Wort Islam da als ein Hasswort getaggt wird, weil es so oft in negativen Kontexten vorkommt. Und ja, die Systeme, die da gerade gebaut werden gegen Hasskommentare und um Hass zu erkennen, sind fast alle eigentlich Machine Learning basiert und die haben halt dann solche Probleme. Dafür gibt es noch keine Antwort, also soweit ich weiß.
Ja. Genau, da sind wir jetzt bei der wunderbaren Geschichte mit Machine Learning und Artificial Intelligence ist halt nicht sonderlich intelligent, sondern geht halt auch nur auf Mengen, Wahrscheinlichkeiten und Zahlen. Das heißt, dieses Ganze, das ist das, was ich vorher gesagt habe mit diesem Bias im Learning Set. Predictive Policing, gerade in den USA, so wie es angewendet wird, die Algorithmen lernen auf Basis von Verurteilungen. Und ein rassistischer Bias in der Verurteilungsstatistik der USA existiert. Punkt. Und wenn jetzt die Artificial Intelligence auf Basis von diesen vorverurteilenden Daten lernt, wie Verurteilte ausschauen oder wie Kriminelle ausschauen, dann hat es halt auch einen eindeutigen Bias.
Nur ganz kurz, es gibt eine Doku Pre-Crime, die ist vor ein paar Wochen, glaube ich, rausgekommen. Die kann man sich da anschauen, wenn einem das interessiert mehr, glaube ich. Ich habe sie selbst noch nicht gesehen, aber die soll gut sein.
Ich glaube, da vorne war noch, genau.
Ein wichtiger Punkt, der mir noch einfällt, ist natürlich auch der, das wird hier wahrscheinlich eh auch einige angehen. Du hast vorhin das mit dem Schal erwähnt, das Beispiel, dass wenn man sich nicht zeigt, dass das dann schon ein Problem ist. Das bezieht sich natürlich auch auf andere Daten, die potenziell gesammelt werden. Also wenn man keine Facebook-Daten hat, hat man in solchen Fällen ja natürlich ein Problem. Oder auch bei vielen anderen Dingen, wenn man alternative Medien nutzt und dementsprechend diese Spuren nicht hinterlässt, kann das sehr starken Einfluss darauf haben. Also auch schon deswegen sollten wir uns darum kümmern.
Genau, da habe ich heute auch schon geredet mit Kollegen über Schufa-Einträge, also Kreditwürdigkeitsauskünfte, solche Sachen. Die kaufen sich auch an allen möglichen Ecken und Enden Daten, um dann ein Rating für eine Person erstellen zu können. Was jetzt passiert, wenn es kein Rating gibt, ist dann halt meistens, keine Ahnung, ich möchte irgendwo was kaufen, das Unternehmen fragt an, ob es einen Schufa-Eintrag gibt. Es gibt überhaupt keine Daten über mich. Das Unternehmen wird sagen, jo, nee, das Risiko gehen wir nicht ein. Kein Bock drauf. Keine Information, kein Deal. Genau.
Ja, du hast angeschnitten das Problem, das uns hier.
Ah, Entschuldigung. Ah, hi.
Ich bleibe sitzen. Du hast angeschnitten das Problem, das uns natürlich in Zukunft noch viel intensiver berühren wird. Einerseits Self-Fulfilling Prophecy, das heißt also genau das, wo Erwartungsbilder transponiert werden und wo man sich in neuen Zeiten dann hinter Algorithmen versteckt, die in etwas so bescheiden sind wie die Menschen, die sie gestalten. Also wir müssen immer wieder davon ausgehen, egal was wir an Technik vorgekaut bekommen, dahinter stehen Menschen, die es gestalten, Menschen mit allen Fehlern oder auch Vorteile und Stärken, die sie haben können. Aber in einer Welt, in der alles kommerzialisiert wird, ist natürlich die Tendenz zu den Schwächen, nämlich zu den raschen, einfachen, scheinbar einfachen Lösungen, eine, die massiv zunimmt. Und dann kann man sie natürlich immer hinter der Technik verstecken, die schuld an dem allen ist. Einer der Punkte, der in dem Zusammenhang interessant ist, im Datenschutzgesetz, im österreichischen Datenschutzgesetz 2000, gab es die Untersagung von automatisierten Entscheidungen. Das ist in der neuen Version, so wie es das Parlament jetzt beschlossen hat, nicht mehr enthalten. Also da kann auch noch einiges auf uns zukommen.
Ja, in meiner Bio steht drinnen, ich studiere Informatik. Ich studiere Informatik an der TU Wien. Das Motto von der TU Wien ist Technik für Menschen. Die Menschen, die da herinnen jetzt gelacht haben, studieren selber an der TU und wissen, dass es nicht stimmt. Also das Motto. Da stecken Menschen dahinter und haben das geschrieben und haben das designed. Das ist das große Ding, das zu wenig kommuniziert wird quasi. Menschen, die nichts mit Technik zu tun haben, tendieren dazu, einfach anzunehmen, das ist ein Algorithmus, der ist objektiv. Menschen, die an der TU Wien studieren, tendieren dazu zu sagen, das ist Technik, das ist objektiv. Sehen wir das Problem? Sogar die Leute, die es studieren, schnallen nicht, beziehungsweise viele Leute von denen, die es produzieren, verstehen nicht, dass ihr eigener Bias reinfällt, beziehungsweise sehen nicht, dass sie selber einen Bias haben. Schönes Beispiel aus der Informatik Geschichte beziehungsweise ja doch Informatik, Gesichtserkennung funktioniert bei schwarzen Menschen ganz schwer. Die Algorithmen funktionieren nicht gescheit. Warum? Weil die Algorithmen auf weiße Gesichter ausgerichtet sind. Fertig. Das ist im Großen und Ganzen der Grund. Das liegt daran, da sind wir dann wieder beim Bias im Learning Set. Fotos, also die Fotodatenbanken, die benutzt werden, sind meistens sehr weiß, sozusagen. Und Fotografie funktioniert auch für weiße Menschen besser als für schwarze. Inzwischen wird es besser, auch digitale Fotografie hat dieses Problem. Inzwischen funktioniert es besser, weil man draufgekommen ist und sich gedacht hat, irgendwie scheiße. Der Grund dafür liegt in den Anfängen von der Fotografie, von der Farbfotografie nämlich. Die Testpersonen für Fotos waren de facto weiße Frauen. Es gibt die sogenannten Shirley Cards. Ich habe jetzt leider kein Foto davon da. Das waren Bilder von jungen, hübschen, meistens blonden Frauen, die man halt benutzt hat, um zu schauen, ob die Chemikalien quasi ein naturgetreues Abbild produzieren. Und die Leute, die dann Digitalfotografie entwickelt haben, sind einfach nur hergegangen und haben das abgebildet. Haben nicht daran gedacht, dass da irgendwie ein Bias drinnen sein könnte. Ja.
Haben wir noch eine Frage aus dem Publikum?
Wir haben eine Frage von...
Clemens hat noch eine Frage.
Der Mann an der Technik hat eine Frage, möglicherweise hat
sich nicht zu tun. Nur ein Hinweis, das ist nicht in Analogfotografie so tatsächlich, sondern das ist genauso in der Digitalfotografie so. Oder beziehungsweise bei digitalen Codecs, weil es gibt ein Bild, an dem quasi früher die ganzen Fotocodecs gemessen worden sind. Das wurde, glaube ich, seitdem gerade bei MPEG und so auch ein bisschen geändert, aber auch Technik ist in der Richtung nicht neutral, weil einfach man hat immer Beispiele und an diesen schaut man, wie gut ist die Technik, kommt aber nicht drauf, dass eigentlich da man irgendwie ein Mittelmaß finden sollte.
Genau, das ist genau das, was Sie eben also, sagen wollten. Hannes gesagt?
Genau dieses Bild nämlich hat sich eigentlich zufällig ergeben, weil das hat, soweit ich weiß...
Ist es Lena?
Ja, genau.
Ja, Lena ist ein super Beispiel für Vergangenheitsbewältigung in der Informatik. Da rede ich dann morgen sehr gern drüber, weil dann überziehe ich jetzt nämlich nicht.
Einen kräftigen Applaus für Pascoda. Vielen, vielen Dank.